So, guten Abend, liebe Geschwister. Der Abraham hat euch schon scharf gemacht. Das habe ich so am Tisch gesagt, wie ihr fertig war. Das ist natürlich dann auch für mich ein kleines Problem. Jetzt ist eine Erwartungshaltung da, nicht wahr? Er sagt, da kommt was. Wenn ich das nicht bringe, dann seid ihr enttäuscht. Und der Abraham ist enttäuscht. Na ja, dann ist nur einer, auch wenn es alle sind, dann ist schlimm. Manches ist schon gesagt worden in diesen Tagen, was ich euch heute Abend zu sagen habe. Ich war ja ganz überrascht über den ersten Abend, Samstagabend, so fange ich auch an, wie der Johannes angefangen hat. Ja? Aber doppelt genäht hält besser und es ist dann auch eine Bestätigung und Ergänzung, das ist wichtig. Ich spreche heute Abend über die Weisheit Gottes. Die Weisheit Gottes. Das ist ein ganz weites Thema, die Weisheit. Es gibt unendlich viele Stellen über die Weisheit in der Heiligen Schrift. Und ich werde ja nur zwei Vorträge halten. Ich habe auch nicht mehr. Aber vielleicht gibt es mal noch einen. Da ist noch so viel übrig geblieben, nicht wahr? Wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann gibt es einige ganz besondere Kapitel über die Weisheit. Und das erste, das ich erwähnen will, von der Reihenfolge auch, ist, jetzt schmeiße ich das schon wieder um das Ding. Das ist, nein, das muss weg hier. Das ist Hiob 28. Und dann gibt es einen großen Weisheitsprediger. Das ist Salomo. Er war berühmt und bekannt für seine Weisheit. Besucht ihn ja auch die Königin von Saba und hat dann seine Weisheit erforscht und die war heilbegeistert, die Frau. Und er hat dann die Bücher Sprüche und Prediger geschrieben. Stimmt nicht ganz, die Sprüche nicht ganz, aber den Prediger hat er geschrieben und einen großen Teil der Sprüche stammt von ihm. Und insbesondere die Kapitel 7 bis 9, nein, die Kapitel 1 bis 9 in den Sprüchen ist eine ganz besonders intensive Arbeit über die Weisheit und insbesondere die Kapitel 8 und 9 und die werden uns heute und auch morgen noch beschäftigen. Und dann natürlich im Neuen Testament, natürlich wichtig, das kommt heute Abend auch dran natürlich, 1. Korinther 1 und 1. Korinther 2. So, und alles andere lasse ich mal weg. Man könnte noch manches erwähnen, aber sonst kommt man ja vom Hundertsten ins Tausendste und das ist immerhin eine gewisse Gefahr. So, und jetzt fange ich an. Der Ausgangspunkt. Und jetzt wiederhole ich Johannes Ullmann. Vor allen Zeiten und Zeitaltern und Äonen und meinetwegen auch Ewigkeiten war Gott der alleinige Gott. Ohne Sohn, ohne Söhne, ohne Schöpfung, ohne Himmel, er allein, Gott. Es bleibt von dem ganzen Zeugnis des Alten und Neuen Testamentes nichts übrig, als das einfach festzustellen, Gott war für sich allein. Aber Gott ist Liebe. Aber was will Liebe? Will Mehrung. Er will Vater sein. Das ist Liebe. Liebe will Wachstum. Unsere Kinder lieben wir und wenn sie nicht wachsen, weil sie krank sind, dann haben wir ein Problem. Gott will wachsen in seinen Kindern, aber auch in seiner Schöpfung. Gott wollte und brauchte eine Schöpfung, um das Wachstum zu initiieren, um das Wachstum zu entwickeln. Und aus diesem seinem Liebesverlangen heraus reifte in ihm sein Liebesplan, sein Gedanke, die Zeugung eines Sohnes aus sich heraus und die Zeugung natürlich damit seines Sohnes. Und anschließend die Zeugung der Söhne. Er wollte eine Schöpfung zum Wachstum, wie ich schon erwähnte, aber auch um in seiner Weisheit schöpferisch tätig zu werden. Gott wollte in seiner Weisheit schöpferisch tätig werden. Er wollte eine Schöpfung, in der er allen Geschöpfen seine Liebe, seine Barmherzigkeit, seine Gnade, seine Weisheit, einfach sein ganzes Wesen zeigen konnte. So wurden seine Liebe und seine Weisheit zu den entscheidenden Triebkräften und Initiatoren seiner Schöpfung und all dessen, was einst war und was wir heute vorfinden und was auch noch sein wird. Und seine Liebe, um es noch einmal zu erwähnen, führte zur Zeugung des Sohnes. Zeugung ist ein großes Geheimnis, von der Finsternis in Sex umgewandelt, ja, nur so als Beispiel. Das ist ja, was Gottes Heiligkeit ist, das wird von ihm in den Schmutz gezogen. Noch einmal, Zeugung ist eines der großen Geheimnisse der Weisheit Gottes. Nicht klonen. Nicht, man könnte auch sagen, Gott klonen, macht ein bisschen von sich weg und entwickelt es neu. Nein, nicht klonen, sondern neues Leben aus Gott heraus. Aber Gottes Weisheit hat noch etwas eingeplant. Die Rebellion seiner Geschöpfe. Die Rebellion gegen ihn und dann auch das Sündigen gegen ihn. Nicht? Heute Morgen dargestellt in der Rebellion Satans und nachher im Sündenfall Fall Adams beziehungsweise Fall Evas und nachfolgend Adams. Und dann heißt es aber gerade deshalb auch im Psalm 119, Vers 91, denn alle Dinge oder das ganze All dient dir. Oder noch genauer, das ganze All ist dein Sklave. Kurz und bündig. Nicht alles dient ihm. Alles dient ihm. Auch die Finsternis. Ihm dienen auch, und jetzt hören Sie gut zu, das wird ganz wichtig. Ihm dienen auch Sünde und Tod zur Erreichung seiner Ziele. Ja, es ist so, dass Sünde und Tod notwendig sind zur Erreichung der göttlichen Ziele. Denn aus dem Tod kommt neues Leben, Leben aus Toten. Und durch die Sünde kam der Tod. Noch einmal. Leben aus Toten ist ein Geheimnis der Weisheit Gottes und deshalb kam der Tod zu uns. Und hier erklärt sich nun auch der Sinn und die Bedeutung des Todes. Ich möchte heute Abend ein Zahlenspiel bringen. Mavet, hebräisch, ist das Wort für Tod. Es hat einen Zahlwert 446, 2 mal 223. 223 ist die 49. Primzahl im Hebräischen, also 49. Primzahl nach der biblischen Zählung. Und was bedeutet ja den Durchgang zum Leben? Nicht wahr? 49 Tage werden gezählt bis Pfingsten und am 50. ist dann der Tag der Erlösung. Und so ist es auch, es geht durch den Tod zur Erlösung und zum Leben. Und das ist, wie gesagt, auch in den Zahlen ist dieses Geheimnis verborgen. Aber Gott bleibt nicht bei Sünde und Tod stehen. Über den Tod seines Sohnes entwickelt er ein Heimholungsprogramm, ein Erlösung- und Rettungsprogramm, um alle, die von ihm abgefallen sind, zurückzuholen. Und nun das Erstaunliche. Das ist ein wichtiger Punkt der Weisheit Gottes. Nun das Erstaunliche. Der entscheidende Weg dazu, zur Erlösung, geht nicht über die Macht- und Herrlichkeitsoffenbarung Gottes, sondern über Erniedrigung, Schwachheit, Tod und Leiden, wie er sie über seinen Sohn gebracht hat und wie wir sie ja auch erleben. Das ist der Weg der Weisheit Gottes in Vollendung. Rettung über Erniedrigung. Und das haben in der entscheidenden Stunde die Feinde Gottes nicht erkannt. Und deshalb hat Gott auf diese Weise, über diesen Weg, den Triumph der Besiegung der Feinde gefeiert und den Weg der Erlösung, der Heimholung und Rückführung der Schöpfung freigemacht. Nachzulesen 1. Korinther 2, Vers 8 und den Triumphvers Kolosser 2, Vers 15. Wie wir alle wissen, wurde dann dieses Erlösungsprogramm endgültig ermöglicht durch die Auferweckung, Auferstehung, Himmelfahrt und Inthronisierung des Sohnes Gottes zur Rechten des Vaters. Ich möchte Ihnen jetzt zwei Zeugnisse über die Weisheit Gottes gemäß der Schrift vorlesen oder vortragen. Das erste ist Kolosser 2, Vers 2 und 3. Ich muss dazu sagen, da gibt es verschiedene andere Lesarten. Ich bringe Ihnen das, so wie ich meine, ich habe das alles durchprobiert und durchstudiert, wie es richtig ist. Kolosser 2, Vers 2. Wir sollen zur Erkenntnis, Epignosis, Erkenntnis des Geheimnisses Gottes gelangen. Und das heißt in meinen Augen Gottes des Vaters gelangen. Und dann Vers 3, in ihm, dem Vater, liegen verborgen alle Schätze der Weisheit. Alle Schätze der Weisheit und des Wissens, Gnosis. Dort steht nicht Epignosis, das passt auch gar nicht hin. Ja? Sondern in Gott liegen verborgen alle Schätze des Wissens. Noch einmal, in Gott liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und des Wissens. Und nicht in der Wissenschaft und nicht in der Philosophie, nicht wahr? Römer 16, Vers 27. Dem allein weisen Gott durch Jesus Christus, ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Er, lebendige Gott, ist der allein weise Gott. Die Weisheit des Menschen kann nicht im Geringsten die Weisheit Gottes erreichen. Die Weisheit der Menschen ist nur Gott in einem Punkt überlegen. Gott weiß alles und der Mensch weiß alles besser. So, und jetzt noch, muss ein bisschen was auf Lorena sagen. Und nur noch ein Zeugnis über die Schöpferweisheit Gottes. Ich lese Ihnen zuerst, auch hier nur zwei, drei Verse. Ich lese Ihnen zuerst Jeremia 10, Vers 12, ähnlich formuliert in Jeremia 51, Vers 15. Er hat die Erde gemacht durch seine Kraft, den Erdkreis festgestellt durch seine Weisheit und die Himmel ausgespannt durch seinen Verstand. Ich möchte Ihnen hier einen kleinen Exkurs vortragen. Ich habe verschiedene Auffassungen über die Entstehung der Schöpfung, sagen wir mal, gelesen, nicht unbedingt studiert. Es geht darum, um die Entwicklung, die Entstehung unseres Universums, unseres Kosmos. Nicht, es geht ja auch in 1. Mose 1, Vers 1 um Himmel und Erde. Es geht um unseren Kosmos, der dann später gefallen ist. Es geht um unsere Erde und es geht um unsere Himmel. Und das ist im Hebräischen Shamaim. Das ist ein Dual, das heißt Doppelhimmel. Wir haben ja nur zwei Himmel über uns. Und der dritte Himmel, wo dann Paulus war, der gehört schon nicht mehr zu unserer Welt. Da hat Paulus schon Worte gehört, die darf er gar nicht aussprechen. Nicht wahr? Dann haben wir im Spaß immer gesagt, der hat Schwitzerditsch gehört, weil das versteht auch kein Mensch. Ja. Aber so geht es aber auch mit den Erzgebirgen manchmal. Das verstehe ich auch nicht immer. Also. Er hörte dort Worte, unaussprechliche Worte. Wir wissen das schon einsorten, dass das natürlich dann heilige Worte waren. Eine von diesen Theorien ist die sogenannte Urknalltheorie. Und die heißt folgendes. Vor vielen Milliarden Jahren ballte sich die gesamte Energie des Weltalls auf einen kleinen Raum zusammen, einen sehr kleinen Raum zusammen, diese Riesenenergie des ganzen Kosmos, des ganzen Weltalls. Und dann brach das Ganze in Bruchteil einer Sekunde auseinander und so entstand die Materie und so entstanden daraus die Galaxien. In meinen Augen ein mathematisch-physikalisches Spielchen, aber nicht mehr. Und so etwas vertritt zum Beispiel der gläubige Physiker Albrecht Kellner, da gibt es auch ein Buch darüber von ihm, ein frommer Mann, aber er hat einfach diese Meinung. In unserer Raumzeitwelt kann man nun, das schreibt auch Kellner mit Recht, kann man zurückrechnen durch die Bewegungen der Planeten und der Sonnensysteme, zurückrechnen bis zur Singularität, Singularität heißt, bis zu diesem Punkt, wo sich die ganze Energie zusammenballte. Und er sagt nun Albrecht Kellner, dass Gott in einem Schöpfungsakt die ganze Energie zusammenballte und danach sie auseinanderbrechen ließ. Diese Auffassung hat natürlich viele Kritiker aus der weltlichen Szene und auch aus der evangelikalen Szene. Ich lehne sie ebenfalls ab. Sie ist nicht schriftgemäß. Doch wie war es? Da möchte ich jetzt etwas dazu sagen. Ich zitiere jetzt Professor Werner Gitt, manche kennen diesen Namen. Er hat ein Beispiel gebracht, das hat mich fasziniert. Er hat ein Beispiel gebracht. Da ist ein hochintelligenter Student und ein weniger intelligenter Student. Und dann bekommen sie beide eine Aufgabe gestellt, natürlich die gleiche, eine schwierige Aufgabe zur Lösung. Und der Hochintelligente, der braucht nicht so viel Zeit. Aber der wenig Intelligente, der braucht natürlich viel Zeit, der kauert seinen Bleistift und endlich hat er es dann auch geschafft. Und Gitt wäre nicht Mathematiker oder sein Diplom-Ingenieur und Informatiker, wäre nicht Mathematiker, wenn nicht daraus eine Formel gemacht hätte. Und dann sagt er, Intelligenz ist eine Funktion der Zeit. So, die Mathematiker unter uns kann sich ja mal offenbaren, was er mit dem Ding anfangen kann. Jedenfalls, Intelligenz ist eine Funktion der Zeit. Und nun sagt er weiter, jetzt sind wir wieder dran. Je intelligenter ein Mensch ist, umso schneller löst er kreativ eine schwierige Aufgabe. Und wenn jemand ganz intelligent ist oder wie Gott unendlich intelligent, dann braucht er gar keine Zeit. So einfach ist das. Wir werden sehen, was kommt. Jetzt, wenn aber jemand immer dümmer wird oder immer dümmer ist, braucht er immer mehr Zeit. Und wenn jemand unendlich dumm ist, dann kann er gar nicht schöpferisch arbeiten. Und die Materie hier, da, das ist nicht intelligent, hat keine Intelligenz. Folglich kann aus der Materie keine Invention entstanden sein und keine Evolution entstanden sein. Ist doch klar. Und nun kommen die Bibelworte. Da steht doch in Psalm 33, Vers 9, und denn er, Gott, sprach, und es war. Und er gebot, und er stand da. Nicht wahr? Das ist unsere Urschöpfung gewesen. Die ganze Urschöpfung, nicht die Sechstage-Schöpfung. Urschöpfung. Sechs Tage waren nur eine Restruktion. Psalm 148, Vers 5. Loben sollen sie alle seine Schöpfungswerke. Sie sollen den Namen Jahwes loben. Denn er gebot und sie waren geschaffen. Und er stellte sie hin für immer und ewig oder für ewig und immer. Da gibt es ein kleines Bonbonchen. Und das ist jetzt meine Erfindung. Entschuldigung, Erfindung heißt meine Auffassung. Hört man mich noch? Ja?
Ja.
Immer noch, ja. Ja, ich spreche mal weiter und dann können wir gucken. Wie, ist das gut so, Johannes?
Ja, du bist in der Sprachvolumen eben alt überlegt.
Abraham ist schuld, dass ich das so war.
Immer die anderen sind schuld.
Immer. Wir haben mit der Schöpfung eine Raumzeitwelt. Das kann man rechnen. Nachdem wir eine Raumzeitwelt haben, können wir auch rechnen, natürlich. Aber vorher noch etwas. Da hat sich Gott einen Schmankerl übrig gelassen. Noch etwas ganz Besonderes. Die Erde. Ich verstehe das so, die Erde hat er ganz zum Schluss als Höhepunkt, als Krönung geschaffen. Wir haben das Wort heute, glaube ich, schon einmal gehört. Da sagt Gott zu Hiob, Hiob, wo warst du, als ich die Erde gründete, als die Morgensterne jubelten und die Söhne Gottes jauchzten? Das muss etwas ganz, ganz, ganz Gewaltiges gewesen sein. Aber was ist diese Schöpfung eigentlich? Sie ist in den Augen Gottes nur ein Schatten. Er wird sie einmal zusammenrollen, die Himmel zusammenrollen wie ein Buch, wie eine Buchrolle, nicht mehr. Für uns ist das eine 3D-Welt, mit Raum, eine Raumzeitwelt, für ihn ist das nur ein Schatten. Das ist für mich so, ich stelle mir das so vor, wie wenn das ein Abbild der oberen Welt wäre, so wie ein Foto der oberen Welt. Und deshalb gibt es auch dieses Katabole, ich sehe das wenigstens so, diesen Niederwurf. Gott hat dieses Bild gemacht, diesen Schattenriss gemacht und hat ihn dann niedergeworfen, ihm einen eigenen Raum gegeben in seiner Welt. Und das alles geschah in einem Nu, in einem Augenblick. Und Gott freute sich über seine Schöpfung, wie ein Künstler sich über ein Bild freut. Nicht wahr? Ich denke da manchmal an die Lydia Heinisch und Martin weiß das ja. Und wie sie manches Bild gar nicht gerne verkaufen möchte. Und der Heinisch, der Herberle, hat es auch nicht verkaufen wollen. Man war verliebt in sein Bild, nicht wahr? Und so liebt Gott seine Schöpfung, sein gelungenes Werk. Er liebt sein gelungenes Werk und wir kommen nachher in Sprüche 8 noch darauf, er spielt auf der Erde mit seinen Menschenkindern, nicht wahr? So hat ihn das gefreut. Aber wir Menschen können das Werk Gottes nie und nimmer erfassen. Es geht nicht. Vor dem Fall Satans, ich sehe das wenigstens so, bewegten sich auch die Heere des Himmels, es war nur Lichtheere da, in unserer Welt, in unserer Schattenwelt, und sie haben ja gejubelt, als Gott die Erde schuf. Aber dann brach Satan mit seiner Rebellion ein und dann wurde er runtergeschmissen aus den Himmeln, aus den göttlichen Himmeln und kam herunter in unseren Kosmos. Und vermutlich ist es ja so, dass er heute in der Stratosphäre sein Heerlager hat. Und wir unten sind in den unteren Himmel oder im ersten Himmel, hier oben dann, das ist dann der zweite Himmel, wo der erste aufhört, das ungefähr vielleicht in der Stratosphäre oder auch ein bisschen weiter vorher. Und auf einmal wurde jetzt der Kosmos verfinstert und seit der Zeit haben wir auch schwarze Löcher und andere Dinge, die unsere Wissenschaftler gerne erforschen würden und nicht können oder nur mit Mühe, ja. Aber wir sind auch dankbar, dass es ein Hubble-Teleskop gibt und gab, dass wir etwas tiefer hineinschauen dürfen in diese herrliche Welt Gottes. Vielleicht sind das noch die Reste, wie es einmal war. Es sind jedenfalls fantastische Bilder des Lichts und des Geblinkens. So, wie gesagt, unsere Erde heute oder unsere Welt ist eine Wiederherstellung in dem Sechstagewerk. Um das geht es jetzt gar nicht. Noch ein zweites Zeugnis, gehe ich wieder zurück, mein Exkurs ist zu Ende und wir lesen Psalm 104, Vers 54, nein, 104, Vers 24. Wie viele sind deiner Werke, Herr? Du hast sie alle mit Weisheit gemacht und die Erde ist voll deiner Reichtümer. Ja, und so ist es auch, wenn man mit offenen Augen durch die Welt geht. Und dann, ich habe das schon einmal gesagt, kommt die Wissenschaft und behauptet es besser zu wissen. Sie kann dem Werk Gottes nur nachhecheln. Es fehlt nämlich an nichts. Es ist noch nie gelungen, die Schöpfung nachzumachen, nicht im Geringsten. Das hört ganz früh auf, wenn Sie Schöpfung nachstellen wollen. Und dieser berühmte Millersche Versuch, wo da irgendwann was mit Methan geknallt hat, der ist wieder in der Schublade, weil er nicht der Wirklichkeit entsprach. Aber wenn man diese langkettigen Moleküle machen will, wo man dann wie die Chromosomen man braucht, die brechen alle ab nach einer gewissen Zeit, die kriegt man gar nicht hin. Man kann vielleicht Aminosäuren noch machen, das stimmt, aber Eiweiße, das geht schon nicht mehr. Die Wissenschaft kann das nicht nachstellen. Die Perfektion der Werke Gottes kann der Mensch nie erfassen. Ich spreche von Perfektion oder gar erreichen. Und das Wunder der unglaublich präzisen Feinabstimmung auch nicht. In unserem Körper, in Wälder, alles ist präzise abgestimmt. Woher wissen wir oder weiß ein Atom, wo es hin muss? Genau an der Stunde, genau zu der Zeit und genau an diesem Platz. Das hat alles Gott geschaffen. Und nun möchte ich noch ein Zeugnis geben über die Perfektion des Tuns Gottes. Vorher noch ein kleines Geschichtchen. Wenn Sie schon mal in Seattle waren, dort ist das Hauptquartier der Boeing-Werke, der Flugzeugwerke. Ich kann mich nicht entsinnen, ich war in Seattle, ob ich dort war oder nicht, also irgendwann hört meine Erinnerung auch auf. Jedenfalls, im Hauptquartier der Boeing-Werke ist im Eingang, so wird berichtet, ein Plakat, ein Schild angebracht. Vielleicht haben Sie es bestimmt schon was gehört, schon mal gehört. Und dort steht in dieser Flugzeugfabrik, die Hummel, also das Insekt, die Hummel kann nach unseren flugtechnischen Gesetzen nicht fliegen. Aber die Hummel weiß das nicht. So. Ich hätte Ihnen jetzt dieses kleine Beispiel, das ist ja, das Plakat gibt es ja, nicht gebracht, wenn es nicht noch etwas anderes gäbe. Ich habe jetzt ein Faktum irgendwann noch gar nicht so lange her gelesen. Man hat Versuche mit Insekten gemacht, wie hoch die fliegen können. Und zu den Champions gehört die Hummel. Die Hummel schafft 8000 Meter und noch etwas mehr. Die könnte über den Himalaya fliegen. Und das ist dieses Insekt, das nach unseren flugtechnischen Erkenntnissen nicht fliegen kann. Wenn das nicht Weisheit Gottes, meine lieben Brüder und Schwestern, dann weiß ich auch nicht, was Weisheit Gottes ist. Ja. So, und jetzt die Perfektion des Tun Gottes. Alles, was Gott tut und macht und plant und getan, gemacht und geplant hat, tut er mit großer Weisheit und seiner großen Weisheit heraus. Er tut alles in großer Vollkommenheit. 5. Mose 32, Vers 4. Der Fels vollkommen ist sein Tun. Das ist Jesus, der Mitzug. Der Fels, der Mitzug war der Christus. In ihm und bei ihm gibt es nichts Halbes, Unlogisches oder Unvollkommenes. Alles ist geordnet nach Maß und Zahl. Als sind alle Kosten überschlagen, ein Lieblingswort von Joachim Scherb. Es fehlte nichts. Prediger 3, Vers 14. Es ist nichts hinzuzufügen. Es ist alles perfekt und alles zielorientiert. Alles tat er, Gott, durch Jesus Christus zur Erreichung seines Zieles oder auch seiner Ziele. Die Ziele habe ich ja schon angedeutet. Das ist Zurückführung und Vollendung der Schöpfung in ihm. Viertens, oder jetzt die Zielorientiertheit. Die Zielorientiertheit der Weisheit Gottes und seines Tuns hat eine Absicht. Nämlich, alles auf seine, auf Gottes Stufe zurückzuführen und zurückzubringen. Und alles in seine Vollkommenheit zu bringen. Nicht wahr? Seid vollkommen, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Paulus möchte jeden Menschen in Gott vollkommen darstellen. Gibt es herrliche Worte darüber. Und das ist das, was Gott als Ziel hat. Das ist die Zielorientiertheit seines Tun. Was von Gott ausging, und es ging alles von ihm aus, soll in größerer Weise und verherrlicht zu ihm zurückkehren, wie einst Jesus. Und was auch einmal Satan erleben wird, der Schluss von Daniel 4, das ist das Ende der Geschichte von Nebukadnezar, dann kommt Kapitel 5 was anderes. Und am Schluss sagt der Nebukadnezar, Daniel 4, Vers 36, 37, also Gott lobt und dass er eine viel größere Herrlichkeit noch hinzugefügt bekommen hat. Und so wird Gott einmal alles, was er zurückbringt, in eine noch viel größere Herrlichkeit zurückbringen, als er es geschaffen hat. Mehrung und Wachstum haben dann durch die Weisheit Gottes ihr Ziel erreicht. Und dazu gehört natürlich die Unausspürbarkeit der Wege Gottes. Wir können selbst die Gemeinde sie nicht vollkommen ausspüren. Wir reden darüber, lesen darüber, freuen uns darüber. Aber das Ganze, die ganze Fülle muss uns Gott erst noch offenbaren, wenn wir bei ihm sind. Und das Zweite, auch aus Römer 11, Vers 33, dazu gehört auch die Unausforschlichkeit seiner Gerichte. Nicht wahr? Was stöhnen wir? Ich auch. Unter den Gerichten Gottes, was seufzt die Schöpfung unter dem Sündenfall? Und dazu gehört auch die Unausforschlichkeit seiner Gerichte und keine Zurechtbringung, keine Zielvollendung ohne Gericht. Und jetzt möchte ich noch einige Worte über den Sohn sagen. Wir haben lange über die Weisheit Gottes gesprochen und nun müssen wir endlich die Person ansprechen, welche die Weisheit ist. Gott hat aus seiner großen Liebe heraus, wie schon gesagt, seinen Sohn gezeugt und geboren, das berühmte Wort Psalm 2, Vers 7. Übrigens, das sollte ich erwähnen. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, wird noch zwei oder dreimal im Neuen Testament zitiert. Das hat seinen Grund, das werde ich jetzt nicht bringen. Aber eines ist mehr als wichtig. In Bezug auf die Maria wird dieses Wort nicht wiederholt. Das heißt, Gott hat seinen Sohn nicht mit der Maria gezeugt und da so ein mythologisches Mischwesen gezeugt, sondern er hat seinen Sohn in die Maria hineingelegt und er bekam das Fleisch von der Maria und hat dann ein Menschleib natürlich angenommen. Aber er blieb Sohn. Ist als Sohn hineingelegt worden, als der urgezeugte Sohn Gottes. Das ist so wichtig. Wir können also nicht sagen, Maria ist die Mutter Gottes. Nein, sie ist die Mutter Jesu. Und das ist und bleibt sie bis zum heutigen Tag. Freuen wir uns und sagen, Maria, danke schön, dass du so treu warst. Du sollst den Ruhm weiterhin haben bis zum Schluss. Also, noch, das ist mir so furchtbar wichtig. Da wurde ich von jemandem herausgefordert und das war dann meine, haben wir ein bisschen gesprochen, habe ich noch geschrieben, war dann meine Antwort, dann habe ich nichts mehr gehört. Und was von jetzt ab Gott tut, das tut er alles über seinen Sohn. Alles über den Sohn. Der Sohn muss geehrt werden, wie der Vater. Ganz wichtig. Und zwar alles, was in seinem Herzen war und in seinem Herzen ist. Durch ihn ist alles geschaffen, werden wir noch hören, Kolosser 1,16. Der Sohn ist der Schöpfer, Kolosser 1,16. Der Sohn ist der Erhalter, Hebräer 1,3. Der Sohn ist der Erlöser, nur eine einzige Stelle, Hiob 19,25. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Natürlich, Epheser, Hebräer, kommt alles noch dazu. Und er ist der Vollender, 1. Korinther 15, 27. Und er ist der Retter, eine Stelle, nur Hebräer 2, Vers 10. Und Gott hat einen Sohn in seiner Gleichgestalt geschaffen. Und da ist das Modell, seht, der Sohn Adams. Er zeugte, 1. Mose 5, Vers 3, einen Sohn in seiner Gleichgestalt, in seinem Bild, in seinem Gleichnis. Heute kann man das nicht mehr sagen. Nicht unsere Kinder, die gleichen alle möglichen Vorfahren und vielleicht auch uns manchmal ein bisschen. Kann vorkommen. Er ist der Sohn, er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens, Hebräer 1, Vers 3. Und auch wichtig, der Sohn sagt, Gott ist größer, weil er der Schöpfer ist. Wir dürfen nie sagen, Jesus ist kleiner. Dann fangen wir an, philosophisch zu werden, dann machen wir Jesus immer kleiner. Nein, Vater ist größer, der Vater ist größer und das bleibt auch so. Und deshalb, weil er genau der Abdruck, der Abglanz seines Wesens ist, deshalb liegt im Sohn die gleiche Weisheit verborgen wie im Vater. Jesus tut alles aus der Weisheit Gottes heraus, die er in ihn hineingelegt hat und die er selber ist. So, und deshalb gibt der Vater ihm den Titel Weisheit. Jesus ist die Weisheit. Jesus ist die Weisheit Gottes. 1. Korinther 1, Vers 30, wir haben das heute oder gestern schon mal gehört. 1. Korinther 1,30. Christus Jesus ist uns geworden. Weisheit von Gott. Jetzt mache ich schon den Punkt. Weisheit von Gott. Und als er dann die Weisheit sah, Hiob 28, 27, als Gott die Weisheit sah, das müsste noch ausgelegt werden, der Vers. Der kann man Fragen stellen. Trotzdem, da, als Gott die Weisheit sah, als er da anfing, wie die Schöpfung initiierte, da sah er sie, Gott sah sie. Er durchzählte sie, er setzte sie ein, er durchforschte sie auch. Und nachdem der Vater dieses Wunder der Weisheiten seines Sohnes, des Sohnes gesehen hat, hat er ihn endgültig eingesetzt. Nicht wahr? Stell ich mir so vor, wie ein junger verliebter Mann, sieht da seine Freundin und dann sieht er auf einmal, wie sie das machen, jenes, ist er ganz begeistert, was er da für ein tolles Mädchen an Land gezogen hat, nicht wahr? Und das war ja auch beim Isaac so, bei der Rebekka. Hat er staunend zugeguckt, das war der Knecht, der die Rebekka suchen musste, hat er staunend zugeguckt, was diese Rebekka machte, nicht wahr? Und so sah der Vater staunend zu, was der Sohn machte, und deshalb hat er ihn durchforscht und er hat auch nichts gefunden, was nicht gut gewesen wäre. Und dann ist Jesus, wie ich schon sagte, die Weisheit in Gott verborgen, wie wir auch heute sind, und nach der Auferstehung wird uns das dann öffentlich oder wird uns das dann offenbar gemacht. Jesus ist in Gott verborgen. Ich in dir und du in mir. Und jetzt kommt mein lieber Abraham dran. Mit deiner Übersetzung da, die du heute gebracht hast. Sprüche 8, Vers 12. Ich, Weisheit, bewohne die Klugheit. Das habe ich mir nicht sagen lassen, dass da Nachbar steht. Habe heute nochmal meine hebräische Bibel geholt, mein Lexikon geholt. Und es ist schon richtig, was ich sagte. Ich, Weisheit, bewohne die Klugheit. Jetzt für die Nachbarn sagen, das Wort Schachan kann man auch für ein Hauptwort für Nachbar benutzen oder wird benutzt. Aber das ist ein Verb. Und auch in Vergangenheit, damit kann man niemals mit Nachbar übersetzen. Also, wir bleiben dabei. Ich, Weisheit, bewohne die Klugheit. Was für ein Wort? Die Weisheit bewohnt die Klugheit. Wenn Jesus die Weisheit ist, dann ist die Klugheit der Vater. Gott wohnt im Vater. Und dort in diesem Vers steht noch etwas ganz, ganz Wichtiges. Etwas ganz, na, wichtig vielleicht, aber etwas ganz Wunderbares, geheimnisvoll. Dort steht nämlich, und, was ist das, Licht und die Besonnenheit, Und finde, es steht dort, finde die Erkenntnis der Besonnenheit im Vater. Nun muss man das Wort mal untersuchen. Dort steht das Wort Misma. Und wenn man das Lexikon aufschlägt, zum Beispiel von Bonsa, ein ganz modernes Bibellexikon, dann steht dort zuerst mal Plan. Und dann kommt auch natürlich noch Intrige, Besonnenheit und so weiter. Ist das richtig? Steht vom Randblatt. Was hat denn Gott, was hat Jesus, der die Klugheit bewohnt, im Vater gefunden? Er hat den Plan Gottes, den Plan seines Herzens gefunden mit der ganzen Schöpfung. Und das steht dahinter, die Weisheit in der Klugheit der Sohn im Vater, der dort so lange bis zur Erniedrigung auf der Erde wohnte und auch heute wieder dort wohnt, wird die Erkenntnis oder hat die Erkenntnis der Pläne Gottes dort gefunden. Nicht wahr? Und er hat sie gefunden, er hat sich mit ihnen identifiziert und er hat sie zu seinen Plänen gemacht. Und er hat Ja gesagt, 2. Korinther 1, Vers 20, in ihm ist das Ja, in ihm ist das Amen zu diesen Plänen Gottes, die in seinem Herzen waren und auch zu seiner Auserwählung natürlich dann als Lamm Gottes auserwählt vor Grundlegung der Welt. Nicht wahr? Und dann haben wir im Alten Testament, das ist da auch angeklungen, das hast du auch schon mal vorgelesen, Sprüche 8, dieses große Kapitel über die Weisheit, die Jesus ist. Und ich möchte euch jetzt einige Verse daraus vorlesen. Es gibt dazu keinen Kommentar von mir, keinen schriftlichen, sondern ich lese das vor und werde da und dort etwas betonen, um dieses wunderbare Wort, das auf Jesus gesprochen ist, zu erfassen. Der Herr hat mich schon gehabt, damit ist jetzt der Vater gemeint, das ist auch Jahweh. Der Herr hat mich schon gehabt im Anfang seiner Wege, als er darüber nachdachte. Ehe etwas schuf, von Anbeginn, ich bin eingesetzt, von Ewigkeit her, das heißt in meiner Übertragung noch gar keine Ewigkeit war, im Anfang, ehe die Erde war. Als die Meere noch nicht waren, da war ich schon geboren. Als die Quellen noch nicht waren und so weiter. Ehe die Berge waren. Als er die Himmel bereitete, da war ich da. Als er den Kreis zog über den Fluten der Tiefe und so weiter und so weiter. Als er die Grundfesten der Erde legt, jetzt sind wir wieder bei der schönen Hiob 38 Stelle. Da war ich als sein Werkmeister oder Künstler auch bei ihm. Da steht das Wort Ammon. Das steht in Übersetzung Liebling. Das kann man vielleicht so übersetzen, aber auch nach dem heutigen Hebräisch. Das ist der Werkmeister, das ist der Künstler und damit auch der Schöpfer. Er war auch sein Liebling natürlich, das ist ganz klar. Ich war sein Werkmeister bei ihm. Ich war seine Lust täglich. Jesus, die Lust Gottes. Der hatte Freude am Sohn. Denken Sie an Abraham, Isaac, der Junge, der hieß Yitzchak. Das heißt der Lacher. Der Sohn hat dem Vater zugelacht, der Abraham hat dem Sohn zugelacht. Und so war es auch bei Gott. Er hat dem Sohn zugelacht und der Sohn dem Vater. Das war der Ur-Yitzchak. Das heißt der Lacher. Der Lacher heißt Yitzchak. Und ich spielte dann auch auf seinem Erdkreis und hatte meine Lust an den Menschenkindern, an seinen Geschöpfen. Nicht, ich wage es ja fast euch auszusprechen, wie so ein Kind mit den Puppen spielt, nicht wahr? Macht ihm Freude. Und Gott hat, der Sohn, hat mit seinen Geschöpfen, die war da lebendig, hat mit seinen Geschöpfen dann im Paradies, im Garten Eden, sich gefreut und mit ihnen gespielt, verkehrt, mit ihnen verkehrt. Durch den Sohn ist alles gemacht worden. Durch den Sohn wird auch alles zum Ziel gebracht. Durch den Sohn wurde auch alles erlöst. Durch Jesus Christus, den Sohn Gottes. Und der Höhepunkt der Weisheit Gottes, das wissen wir alle, ist die Kreuzigung Jesu. Alles, was an Schuld und Sünde in der Welt war und hineinkam durch den Fall Satans und den Fall Adams, hat Jesus am Kreuz getragen und hinausgetragen. Nicht wahr? Johannes 1 haben wir auch schon mal gehört heute oder in diesen Tagen. Und noch einmal, dies geschah nicht durch einen herrlichen göttlichen Prinzen auf einem weißen Pferd, sondern durch einen bis in die tiefsten Tiefen erniedrigten Gottessohn auf einem Esel reitend. Für ein Sklavengehalt, um ein Sklavengehalt wurde er verkauft. Das war der geheimnisvolle Weg der Weisheit Gottes, um sein Heilsziel zu erreichen, die Erlösung seiner Schöpfung und das durch Erniedrigung. Die Wende der Heilsgeschichte. 2. Korinther 13. Jesus wurde in großer Schwachheit gekreuzigt. Der Gottessohn, nicht wahr? Fiel nieder, hat es jemand in Schwachheit ist er gefallen auf dem Weg nach Gethsemane, nach Golgatha, musste man noch das Kreuz tragen. Kennen ja alle die Kreuzigungsgeschichte. Wie ich schon sagte, die Finsternismächte haben das nicht erkannt. Sie haben die Weisheit Gottes nicht erkannt. Sonst hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nie gekreuzigt. 1. Korinther 2, Vers 8. Und das Kreuz ist das Zeichen des Sieges Gottes. Aber in den Augen der Welt ist es zu einem Zeichen des Spottes, der Verachtung, des Primitiven, des Niedrigen und der Erniedrigung des Unweisen geworden. Sie werden sich alle noch täuschen. Und dann hielt Gott einen Triumph über diese Mächte, die ihn gekreuzigt haben, indem er sie völlig entmachtete. Ausgezogen hat er sie. Kolosser 2, Vers 15. Und das auf Golgatha. Doch Gott blieb dabei nicht stehen. Zunächst einmal nicht mit seinem Sohn und bei seinem Sohn. Deshalb steht in Philipper 2, Vers 8, er wird ihn auch erhöhen. Das ist dann, was nach der Erniedrigung kommt. Er erniedrigte sich selbst, steht von Jesus dort, indem er gehorsam war bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Und jetzt Vers 9, darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm einen Namen gegeben, der über jedem Namen ist. Auf das in dem Namen Jesus sich jedes Knie beuge, der himmlischen und der überhimmlischen, die über unserem Himmel sind. Das steht vielleicht jetzt nicht drin, aber das wissen wir, dass das so ist. Und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Da gilt noch einmal zum Himmlischen, die überhimmlischen und die Himmel der Himmel und ihr ganzes Heer und was sich dort befindet, auch die Wohnungen Gottes und. Alles wird seine Knie beugen vor Jesus und wird bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Und wer sich vor Jesus Christus beugt, wird auch von ihm zurechtgebracht und erhöht. Ganz einfach, nicht wahr? Muss sich nur beugen. Wenn die Palästinenser nur so nebenbei sich mit Israel arrangieren würden, würden sie jawohl, wir akzeptieren dich hier, denen wird es gehen, die können leben mit Gott in Frankreich dort. Nicht wahr? Das tun sie nicht. Sind sie viel zu blöd. Aber das ist die Verführung durch den Satan, nicht wahr? Und dann müssen in den Gerichtsstätten vor den Augen des geschlachteten Lammes alle zerschlagen werden. Nicht, da gibt es Stellen wie Töpfergefäße zum Beispiel. Und erniedrigt werden. Und zu nichts gemacht werden. 1. Korinther 1, 28 steht da irgendwas. Auf dass er das Nichtseiende ruft. Wie wenn es da wäre. Römer 4, Vers 17. Und der dann die Toten oder das Tote lebendig macht, aber erst wenn es zerschlagen ist. Auf diese Weise und nur auf diese Weise können sie Gnade empfangen, gerufen werden und zurechtgebracht werden und erhöht werden, in die Vollkommenheit Gottes gebracht werden, durch seine Weisheit auf seine Stufe gebracht werden. Nicht wahr? Das ist wie bei einem chemischen Prozess. Erst wenn ich ein Salz oder irgendeinen Stoff auflöse, dann kann ich eine chemische Reaktion mit ihm eingehen. Anders geht das nicht. Und erst wenn Gott alles zu nichts gemacht hat, zerschlagen hat, bis in die kleinsten Moleküle, Atome, sage ich mal, im Bilde gesprochen, dann kann er an ihnen arbeiten und sie zurechtbringen und seine Gnade ihnen geben. Deshalb wird alles zu nichts gemacht, damit Gott das Nichtseiende ruft und rufen kann. Hier habe ich noch einen Punkt. Ich habe das gern überschrieben. Die Weisheit Gottes und wir. Die Weisheit Gottes und wir. Nun sind wir so langsam bei uns. Wie werde ich weise? Nicht wahr? So eine Frage. Ich rede da von Weisheit und ihr fragt, ob soll ich das machen, nicht wahr? Zuerst alle Menschen, Hiob 28, 28. Und zu den Menschen sprach er, siehe, die Furcht des Herrn ist die Weisheit. Gottes Furcht. Hat man alles vergessen, heute gibt es die gar nicht mehr, nur noch später des Endes rennen hier rum, nicht wahr? Die Furcht des Herrn ist die Weisheit. Und vom Bösen weichen, das ist Verstand. Nicht wahr? Ein Mensch kann intelligent sein mit IQ 300, falls es den gibt. Aber wenn er nicht vom Bösen weicht, dann hat er keinen Verstand. Ist nicht so. Muss vom Bösen weichen. Und noch ein Wort aus Sprüche 9, Vers 10. Da habe ich ein wunderbares Wort. Also ein wunderbares Wort. Das hat noch niemand, glaube ich, gelesen. Sprüche 9, Vers 10. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Und die Erkenntnis des Heiligen, das ist Verstand. Wenn wir den lebendigen Gott erkannt haben, dann haben wir Verstand. Aber da steht gar nicht der Heilige. Steht Plural. Die Erkenntnis der Heiligen wird nur nicht übersetzt. Das ist Verstand. Manchmal steht es in der Fußnote. Die Erkenntnis der Heiligen ist Verstand. Ihr lieben Geschwister, wenn wir den Vater und den Sohn erkannt haben, dann haben wir Verstand. So hat man Verstand. Verstehen wir? Den Heiligen, den lebendigen Gott erkannt haben und seinen Sohn, das ist Verstand. Und das dürfen alle für sich in Anspruch nehmen, die Jesus als ihren Herrn angenommen haben. Nicht wahr, hier, da in diesem Raum, das ist ja geradezu unerträglich, so viel Verstand ist hier. Weil alle an Jesus glauben, nicht wahr? Und alle den Vater und den Sohn erkannt haben. Und dieser Verstand, um es zu wiederholen, hat nichts mit Intelligenz zu tun. Aber wenn man Verstand hat, darf man auch arbeiten am Wort natürlich, ja? Und seinen Verstand einsetzen und seine Intelligenz einsetzen. Sondern das Wissen, dass der Weg mit Jesus viel besser ist als der Weg des Todes ohne ihn, das ist der Verstand. Und jetzt noch die Weisheit Gottes und die Gemeinde. Zuerst muss gesagt werden, dass Gott seine Weisheit in besonderer Weise in die Gemeinde hineingelegt hat. Auch wenn wir manchmal stöhnen über das, was in der Gemeinde passiert, nebenbei. Das zeigen die großen Weisheitskapitel des Paulus, nämlich 1. Korinther 1 und 2, neben vielen anderen Stellen. Und das sagt der Petrus in 2. Petrus 3, Vers 15, dass auch Paulus über irgendein Thema, nicht wichtig welches, über ein Thema gesprochen, geschrieben hätte, nach der ihm gegebenen Weisheit. Nicht, da hat auch Gott dem Paulus eine ganz bestimmte Weisheit gegeben, nämlich um Lehrer und Apostel und so weiter der Gemeinde zu sein. Und auch uns hat er diese Weisheit der Erkenntnis gegeben. Dort zeigt nun Paulus auch den großen Unterschied auf, in diesen zwei Kapiteln, 1. Korinther 1 und 2, zwischen Weisheit dieser Welt und der Welt und der Welt und der Weisheit Gottes, zwischen Menschenweisheit und Gottes Weisheit. Wie oben schon erwähnt, ist jetzt Jesus Christus oder Christus Jesus uns zur Weisheit geworden von Gott. Aber diese Weisheit haben wir nicht bekommen, um mit diesem berühmten Wort zu sprechen, mit dem Nürnberger Trichter, nicht? Das ist der Trichter, wo man alles reingelehrt kriegt, die ganze Intelligenz. Man bekommt das nicht mit dem Nürnberger Trichter eingeflößt, sondern ihr Erwerb der Weisheit ist ein lebenslanger Prozess. Er gelingt und geschieht nur im Laufe eines langen Glaubens. Lebens. Da möchte ich zwei Verse zu lesen, Sprüche 4, Vers 5. Erwirb Weisheit, erwirb Verstand. Nicht zuerst hat man noch nicht alle Weisheit. Wenn uns aber Christus zur Weisheit geworden ist, dann ist das eine Lebensaufgabe, Weisheit und Verstand zu erwerben. Die Erkenntnis der Weisheit geht wachstümlich. Sprüche 3, Vers 13. Glückselig der Mensch, der Weisheit gefunden hat und der Mensch, der Verständnis erlangt hat. Denn ihr Erwerb ist besser als Silber und so weiter. Das brauche ich Ihnen jetzt nicht lesen. Und noch einmal, und die Weisheit Gottes geht eben nicht über Macht und Herrlichkeit, sondern über Erniedrigung und Schwachheit, erst durch Jesus und jetzt durch die Gemeinde, nicht wahr? Wir haben das wohl auch in diesen Tagen schon gehört. Ich lese Ihnen das noch einmal vor. 1. Korinther 1 ab Vers 17, glaube ich. Auch hier bis 30, auch hier kein Manuskript, geht gar nicht, sondern einfach das Wort redet jetzt. 1. Korinther 1, Vers 17. Denn Christus hat uns nicht ausgesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen. Nicht in Redeweisheit. Nicht wahr? Redeweisheit ist immer eine große Gefahr in der Gemeinde, wenn da so ein Redebegabter steht. Da muss man gleich mal ein bisschen kritisch hören. Nicht wahr? Nicht in Redeweisheit. Auf das nicht das Kreuz Christi zunichte gemacht werde. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft, nicht wahr? Das ist uns Gottes Kraft, das Wort vom Kreuz. Nicht, wir müssen auch das Kreuz nicht umhängen, dass jeder sieht, dass ich irgendwas Besonderes bin. Dann brauchen wir uns auch nicht verstecken, natürlich. Nein, sondern wir müssen das Kreuz leben. Das Wort vom Kreuz, das habe ich schon gelesen, denn es steht geschrieben, ich will die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen hinwegnehmen. Wo ist der Weise und so weiter? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Ich habe das immer wieder gerne gelesen, so Berichte und auch Zitate aus Philosophie. Habe ich mir ein Buch gekauft, christliche Philosophie, habe ich irgendwann zu lesen, habe ich absolut gar nichts verstanden. Das Buch gleich wieder weggestellt, was gehört, werde ich sofort entsorgt, dass kein Platz wegnimmt. Nein. Hat Gott nicht die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Nicht wahr? Denn sintemal, das ist ein schwieriger Satz, in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte. Das heißt, die Weisheit der Welt hat die Weisheit Gottes überhaupt nicht erkannt. Das hat sie gar nicht geschafft. So gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu erretten. Die Glauben zu erretten. Durch Torheit der Predigt. Sintemal Juden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen. Wir aber predigen Christus als gekreuzigt. Den Juden ein Ärgernis, bekanntes Wort, und den Nationen eine Torheit. Den Berufenen selbst aber sowohl Juden als Griechen Christum, Gotteskraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen. Das kann man fast nicht glauben, ja. Aber es ist so. Das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen. Und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Denn seht eure Berufung, Brüder, dass nicht viele weise nach dem Fleische, nicht viele mächtige, nicht viele edle sind. Sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, auf dass er die Weisen zu Schanden mache. Und das Schwache der Welt hat Gott ausgewählt, dass er das Starke zu Schanden mache. Und das Unedle der Welt, das Verachte hat Gott auserwählt. Und das, was nichts ist, auf das er das, was ist, zunichte mache. Durch unsere Predigt wird letzten Endes dann auch alles, was nicht göttlich ist, zunichte gemacht. Damit sich vor Gott kein Fleisch rühme. Ich war. Dazu gehören noch die Verse, ich gucke mal auf die Uhr. Dazu gehören noch die Verse aus 1. Korinther 2, Vers 6. Dann aber reden wir nicht in der Weisheit dieses Zeitlaufs, dieses Äons oder Satan, Gott ist, nicht wahr? Noch der Fürsten dieses Zeitlaufs, dieser gewaltigen Finsternismächte, die zunichte werden, nicht wahr? Das wissen wir. Alle diese Fürsten und Finsternismächte und Kosmokratoren, wie sie alle heißen, werden alle vernichtet, werden zunichte werden. Und wir reden aber Weisheit unter den Vollkommenen, wenn wir vom Wort vom Kreuz reden. Sondern wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die verborgene, welche Gott zuvor bestimmt hat, vor den Zeitaltern, vor den Äonen, meinetwegen auch vor den Ewigkeiten, zu unserer Herrlichkeit, heute schon verborgen in uns, tragen wir die Herrlichkeit Gottes, welche keiner der Fürsten dieses Äons erkannt hat. Denn jetzt kommt das, wenn sie das erkannt hätten, die Weisheit Gottes, hätten sie Jesus nicht gekreuzigt, sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist. Das heißt einfach am Wort bleiben, dranbleiben, lesen. Hören, auffassen, erkennen, erfassen, erkennen. Und das ist das große Vorrecht der Geheimnis der Gemeinde und das Geheimnis der Gemeinde, dass wir in Gottes Weisheit leben und denken dürfen. Und dann hat es auch noch eine Folge. Epheser 3, Vers 10. Wieder die Weisheit unseres Gottes und auch, was er zum Ziel hat. Epheser 3, Vers 10. Wir verkündigen nicht nur den Menschen die Weisheit Gottes, sondern gerade jenen soeben genannten finsteren Mächten, Nämlich verkündige ihnen die gar mannigfaltige Weisheit Gottes. Diese Burschen, Entschuldigung, die müssen da oben jetzt zuhören, was wir ihnen verkündigen, nämlich das Wort vom Kreuz, und dass sie schon durchs Kreuz erstens erlöst, aber auch zweitens schon gerichtet sind und gerichtet werden. Text. Epheser 13. Auf das jetzt den Fürstentümern und den Gewalten in den himmlischen Örtern durch die Gemeinde kundgetan werde, die gar mannigfaltige Weisheit Gottes. Das ist nicht einlinig Weisheit Gottes. Nein, die ist mannigfaltig und buntfarbig und was es alles noch für Begriffe dazu geben können. Da müssen jene Versucher und Verführer sich von uns die Weisheit Gottes erklären lassen. Insbesondere das Wort vom Kreuz. Und damit sind wir bei einem Grundsatz der Weisheit Gottes angekommen, einem weiteren Grundsatz der Weisheit Gottes angekommen. Verkündigung des Geheimnisses Gottes und des Geheimnisses Christi und des Geheimnisses des Evangeliums nicht durch die Weltweisheit, sondern durch Schwachheit und die Torheit der Predigt vom Kreuz und durch die Schwachheit und Unansehnlichkeit der Gemeinde. So kommt die Weisheit Gottes zum Ziel. Aber wir dürfen nicht dabei stehen bleiben. Jesus wurde erhöht und wir werden auch erhöht. Noch heute nicht. Aber nach der Erniedrigung kommt die Erhöhung, in die Erhöhung in die Welt Gottes, in die Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn. Und das geschieht mit und nach der Entrückung. Da stehen wir vor der Bema, vor dem Richterstuhl Christi und auch Gottes. Und dann bekommen wir unseren Lohn, und dann bekommen wir unsere Herrlichkeit. Und alles, was nichts getaugt hat, verbrennt. Da oben kann so unser menschliches Wesen nichts brauchen, nicht wahr? Das Reich Gottes besteht nicht aus Fleisch und Blut oder wie es heißt. Nein, das muss alles weg. Und dann kommen wir als eine gereinigte, geheiligte und verherrlichte Gemeinde ohne Flecken und Runzeln, kommen in die obere Welt und werden erhöht. So ermuntert einander mit diesen Worten, das steht in 1. Thessalonicher 4, Vers 18 am Schluss des Entrückungskapitels. So, meine letzte Seite. Gott hat durch Paulus uns, das möchte ich jetzt noch erwähnen, Gott durch Paulus uns 4 Gemeindegebete gegeben. Das erste, Epheser 1, 15 bis 17. Das zweite, das berühmteste natürlich, Epheser 3, 14 bis 21. Dann das dritte, Philipper 1, 9 bis 11. Und das vierte, Kolosser 1, 9 bis 11 oder auch 12. Und in zweien der Gemeindegebete bittet Paulus um die Weisheit für die Gemeinde. Und ich lese jetzt zum Schluss, und dann kommt noch ein kleiner Nachschlag. Ich lese jetzt zum Schluss das erste Gemeindegebet, einen Vers, Epheser 1, Vers 17. Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, haben auch gehört, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der eine Gott, nur es gibt nur einen Gott. Der Gott Jesu Christi, unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit euch gebe, den Geist der Weisheit, da muss man auch immer noch drum bitten. Ich glaube, wir haben es bekommen und doch müssen wir ständig drum bitten. Den Geist der Weisheit und der Offenbarung, Enthüllung, um ihn zu erkennen. Ach, das Tiefste ist ihn erkennen, den Vater. Und damit sind wir wieder bei Sprüche 9, Vers 10 angelangt. Der Weisheit Anfang ist die Furcht des Herrn. Und die Heiligen erkennen, Vater und Sohn, das ist Verstand. Und jetzt der Nachschlag. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Und der Weisheit Mitte ist dann das Kreuz. Ich darf das Kreuz erkennen. Wir haben die Mitte erreicht. Und das Ende der Weisheit Gottes ist in seiner vollkommenen, in seiner Herrlichkeit zu leben. Und das haben wir auch schon erreicht durch einen unserer neuen Menschen. Suchet, was droben ist, wo der Christus ist. Und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott da oben. Und wenn die Entrückung war, dann erleben wir es persönlich und ganz. Das Ende. Wir sind am Ende des Zieles der Weisheit angekommen. Und wer weiß, wie bald. Wir warten ja immer darauf, dass Jesus bald kommt. Ich schließe. Komme bald, Herr Jesus. Amen. Amen. Wir beten. Herr Jesus, habe du Dank, dass du in allem dem Vater gehorsam warst und dass du den Vater ganz, ganz verstanden hast, was er wollte. Sein Herz. Ja, dass er sein Herz in dich hineingelegt hat, seine Gedanken, sein Planen, seine Weisheit. Und dass du zu allem Ja gesagt hast und Amen gesagt hast und alles hinausgeführt hast bis zum heutigen Tag, ist noch nicht vollendet, aber so weit sind wir gekommen bis heute. Und dass wir jetzt am Abschluss der Gemeinde stehen, dass ein neues Zeitalter anbrechen kann und dass diese gewaltige Verheißung steht, dass du das Endziel nicht alleine machen wirst, sondern Gott zur Herrlichkeit durch uns, dass wir selber einmal mit dabei beteiligt werden, Gott zur Herrlichkeit durch uns, wenn wir selber in der Herrlichkeit sind und mit Jesus alle die Ziele Gottes hinausführen werden. Was für ein Wort. Und dann bitte ich einfach am Schluss dieser Stunde, dass du uns doch die Erfüllung gibst von dem, was in Epheser 1, 17, was dann auch noch, ich glaube, es ist der Kolosser, der Philipperbrief steht, dass du uns die Weisheit gibst, die wir brauchen, um dich zu erkennen und deine Wege und deine Ziele. Und dass wir wachsen dürfen, immer tiefer hinein in dich und zum Haupt hin und nicht nach äußerlich wachsen, in einem verfallenden Leibe, je älter wir werden, nein, sondern dass wir innerlich wachsen, der neue Mensch wächst und Tag für erneuert und dass wir das durch das Gebet und deine Weisheit und die Erkenntnis und das, was du ins uns hineingelegt hast, erleben und erfassen und leben dürfen und erreichen. Und uns segne uns heute Abend, segne den Abend, gehe mit uns in die Nacht, segne und bewahre alle die Lieben zu Hause und zu Häuser hin und her, die teilweise leer stehen, das mögst du bewahren. Und dann unsere Familien und auch natürlich unser Volk und Vaterland und Stadt und Land und Dorf. Herr, erbarme dich über uns. Und dann, ja, was noch heute Abend? Und dann segne den morgigen Tag und die Tage, die vor uns liegen. Gib unseren Brüdern, die sprechen, Gnade und uns das offene Herz zum Hören und zum Wachstum und zum Weiterkommen. Ja, und dann beten wir dich an, Vater, im Namen Jesu, deines lieben Sohnes, des gekreuzigten und auferstandenen, verherrlichten Gottessohnes. Amen. Amen.